Meine Lieben, diese Bibelstelle steht im Johannesevangelium im 19. Kapitel, dort wo Jesus gekreuzigt wird. Ich weiß nicht, wer das so schon mal gelesen hat, diese Stelle, aber Jesus spricht diese Worte vom Kreuz herunter, gewissermaßen als seinen letzten Verfügungsakt. Das Letzte, was er tut, bevor er den Geist aufgibt, wie es dann heißt, ist diese Verfügung. Der Jünger, den Jesus liebte, bekommt seine Mutter zur Mutter und er nimmt sie zu sich. Diese Stelle ist in der Theologie ziemlich diskutiert. Die nüchternsten Bibelforscher, die nüchternsten Exegeten sagen, naja, ist ja klar, Jesus kümmert sich auch irgendwie, muss seine Mama versorgt werden und da ist jetzt der, mit dem er am meisten befreundet war und der soll sich jetzt kümmern. Ist vielleicht nicht so ganz falsch, weil man dann immer auch noch sagen kann, bis zum Schluss lebt Jesus Hingabe und denkt an die anderen und denkt nicht zuerst an sich. Ich glaube aber vom Johannesevangelium her, von dem, was wir bisher gehört haben, hat die Stelle auch einen tiefen Sinn. Und ich habe jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich ehrlich gesagt so den Wunsch habe, euch alles verständlich zu machen, was ich meine, über die Mutter und über die Kirche und so verstanden zu haben. Und ich nehme euch jetzt auf eine Reise mit, die buchstäblich bei Adam und Eva angeht und da rauskommt und darüber hinausgeht. Aber ich will euch auch nicht überfordern und deswegen brauche ich jetzt viel Heiligen Geist, damit das nicht einfach nur erschlägt. Aber wir fangen tatsächlich mal bei Adam und Eva an. Bei dem Sündenfall. Die Schrift erzählt, dass es zwischen Adam und Eva, dass die beiden gewissermaßen Gott ungehorsam sind und dass sich ab dem Zeitpunkt, wo die Geschichte vom Sündenfall erzählt wird, der Mensch ein anderer ist. Zuvor war gewissermaßen der Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte eine Hochzeit. Adam und Eva erkannten einander, schämten sich nicht voreinander. Also das ganze Thema, auch Leiblichkeit, Sexualität, ist da ganz positiv konnotiert. Nach dem Sündenfall ist die Katastrophe da und es geht um Macht, Unterdrückung, Ausbeutung im Schweiße des Angesichts und so weiter. Der Mensch ist ein anderer und mit ihm irgendwie auch die ganze Schöpfung. Das Abbild Gottes sind Mann und Frau in ihrem Zueinander, sind sie auch Abbild Gottes als Mann und Frau, schuf er sie, heißt es da. Und wir lesen in der Schrift gewissermaßen seitdem einen Versuch Gottes, den Menschen wieder in Verbindung mit sich zu bringen, unter den Menschen zu wohnen, in ihnen zu wohnen, mit ihm zu sein und damit auch wieder irgendwie in der ganzen Schöpfung, weil der Mensch von Gott her gesehen die Krone der Schöpfung ist. Wie findet Gott wieder die Nähe des Menschen? Und die Bibel, das ist die besondere Erfahrung, erzählt nun die Geschichte, dass er dieses Volk Israel, eines der kleinsten Völker, findet und mit ihm einen Bund schließt. Der Bund ist eines der wichtigsten Themen des Alten Testamentes. Wenn ihr mal fragt, was steht eigentlich im Alten Testament drin, dann sagt Bund und dann ist schon ganz viel gewonnen. Immer wieder schließt Gott mit dem Volk einen Bund. Mit Noah zum Beispiel schließt er den Bund. Mit Mose natürlich am Sinai, wieder Erneuerung des Bundes oder eigentliche Vollzug des Bundes. Mit Abraham davor noch, mit David schließt er einen Bund. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht immer so nach dem Wunsch Gottes. Naja, trotzdem, ein Bund. Ja? Und hier habe ich noch gesagt, warum schließt er mit Israel einen Bund? Damit es denen gut geht? Ja, natürlich. Aber auch, damit durch Israel die ganze Menschheit erfährt, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Kein Volk, sagt Israel selbst von sich, hat so ein Gesetz, so sehr diesen Gott in ihrer Mitte und von ihm, von diesem Volk sollen alle anderen Völker lernen, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Dieser Bund wird immer wieder erzählt im Bild der Hochzeit. Das häufigste Bild des Bundesschlusses Gottes mit seinem Volk ist das Bild der Hochzeit. Es gibt auch andere Bilder. Es gibt auch das Bild vom Hirten und seiner Herde. Es gibt das Bild vom Weinberg und vom Weinstock und dem Winzer. Es gibt das Bild vom Knecht und vom Herrn oder vom Hirten und von seiner Herde. Aber am tiefsten kommt das Bild zum Ausdruck, dieses Bild vom Bund findet seinen Höhepunkt immer wieder im Thema der Hochzeit. Dann ist Israel die Braut oder, und auch das kommt ganz oft vor, in der Untreue ist Israel die Prostituierte, die Dirne, die sich anderen an den Hals wirft, die gegen Macht und gegen Geld irgendwie Zeug macht und dabei ihren eigentlichen Bräutigam vergisst. Immer wieder, ich habe nur ein paar Stellen hingeschrieben, aber ihr seht, es zieht sich durch die Propheten, Jeremia, Hosea, Jesaja häufig, Ezechiel, das ganze Hohe Lied ist ein Lied, wo es um gewissermaßen das Verhältnis Gottes zu seinem Volk geht. Immer wieder Hochzeit, du bist mein Volk, meine Braut. Ich habe dich bei Hosea ganz schön in die Wüste geführt, dich dort umworben, um dich dort mit mir zu vermählen. Ganz häufig dieses Bild, ganz wichtig, also die Hochzeit. Der Hauptverbindungsort aber, wo will eigentlich Gott wohnen? Natürlich im Herzen des Menschen. Also deswegen gibt es bei uns auch die Metapher, das Bild, dass unser Herz, da tun sich Männer vielleicht ein bisschen schwerer als Frauen, dass unser Herz der Wohnort auch Gottes ist im Sinn von einem bräutlichen Wohnort. Weil das aber immer wieder nicht klappt, weil der Bund immer wieder gebrochen wird, weil Israel fremd geht, weil sie sich nicht ans Gesetz Gottes halten, weil das Herz von Israel verstockt ist und von den Einzelnen verstockt ist und in sich gedreht ist. Deswegen künden die Propheten, ganz besonders Jeremia, einen neuen und endgültigen Bund an. Und er hat eine Verbindung mit dem Herz der Israeliten. In Jeremia 31 lesen wir, das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und der Prophet Ezechiel bekräftigt es, indem er sagt, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich lege einen neuen Geist, ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Deshalb sagen die Kirchenväter, wenn sie die Schrift lesen, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt in der Deutung der Schrift auf das hin, was ich sagen will, es gibt einen vierfachen Schriftsinn. Wenn wir die Schrift lesen, so wie ich es gerade gesagt habe, der buchstäbliche Sinn von der Stelle wäre, okay, Jesus kümmert sich auch noch im Sterben irgendwie, dass seine Mutter ein Auskommen hat und der Lieblingsjünger sich um ihn kümmert. Aber die Kirchenväter sagen immer, wenn wir die Bibel lesen, dann gibt es einen Sinn, der wörtlich ist, dann gibt es einen Sinn, der den Glauben deutet, dann gibt es einen Sinn, der für mich ganz persönlich wichtig ist und dann gibt es einen Sinn, der irgendwie auf die Zukunft geht, der zeigt, worauf das Ganze hingeht. Das haben die Alten bis manchmal auch übertrieben so produziert, aber ich zeige es euch jetzt an dem Wort Jerusalem. Wenn ihr, sagen die Kirchenväter, in der Schrift das Wort Jerusalem lest, vor allem im Neuen Testament, dann gibt es natürlich das historische Jerusalem, das buchstäbliche. Dann gibt es die in der Welt existierende Kirche. Vielleicht habt ihr schon mal im Gottesdienst gehört, dass wir als Kirche das neue Jerusalem sind. Dann gibt es das menschliche Herz, die Einwohnung, der Einwohnungsort Gottes in uns als Jerusalem oder als die Kirche. Und dann gibt's das himmlische Jerusalem gewissermaßen dort, wo sich alles das, was wir jetzt in unserem Leben glauben, vielleicht innerlich auch mal erleben, wo sich das in seiner Fülle zeigt. Das himmlische Jerusalem, die Stadt, auf die wir alle hingehen, den Ort, auf den wir alle hingehen. Also in diesem Sinn lehren uns die Kirchenväter, die Schrift zu lesen. Und jetzt bitte ich euch einfach, das so im Kopf zu haben. Der Bund, die Hochzeit und das Bild von Jerusalem als das gewissermaßen, wo, oder Jerusalem und die Kirche, die sich gewissermaßen gegenseitig interpretieren, wo das alles passiert. Und jetzt tritt jemand auf im Neuen Testament, der mehrmals und ausdrücklich sich selbst den Bräutigam nennt. Wir kennen zum Beispiel die Schriftstelle, wo ihn die Pharisäer fragen, warum fasten deine Jünger nicht? Und was sagt er? Solange der Bräutigam da ist, ist Hochzeit, ist Party. Da brauchen die nicht fasten. Es werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. So spricht Jesus von sich. Jetzt ist gerade Einwohnung Gottes in seiner Schöpfung. Unmittelbar ist er da. Jetzt ist gewissermaßen Hochzeit. Im Johannesevangelium hören wir, wie die Leute zu Johannes gehen und sagen, da gibt es einen, dem laufen mehr Leute nach, der tauft sogar mehr. Es heißt dann noch in so einer Klammer, er taufte nicht selber, sondern seine Jünger tauften. Ja, wie, Johannes, was ist denn jetzt? Und dann sagt Johannes, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, das ist er, steht daneben und freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist für mich Wirklichkeit geworden. Johannes war der, der als erster, als einer der ersten gesehen hat, wer das ist. Der Bräutigam. Und dann kennt ihr vielleicht die Gleichniserzählungen, die Jesus selber erzählt, von der Hochzeit des Königs, der einlädt und die Leute kommen nicht und dann nötigt er sie. Also Jesus vergleicht an mehreren Stellen im Neuen Testament in seinen Gleichnissen, wenn er vom Reich Gottes erzählt, dieses Reich mit einer Hochzeit. Im Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wird mehrmals davon gesprochen, dass Gott die Welt zu sich holt und sie versöhnt und dass dann die Hochzeit des Lammes stattfinden wird. Mit seiner Braut, der Kirche, mit dem neuen Jerusalem. Und das allerletzte Wort in der Bibel ist gewissermaßen der Heilige Geist und die Braut beten, komm Herr. Das ist gewissermaßen der letzte Satz der Bibel, da kommt die Braut zu Wort. Also immer das Bild Hochzeit, Bund, es geht gewissermaßen immer von vorn bis hinten untergründig um dieses Thema. Und der Paulus sagt im 2. Korintherbrief, er will die Korinther zu einer dazu führen, dass sie wie eine Jungfrau ihrem Bräutigam Christus zugeführt wird. Und schließlich, wir als Katholiken verstehen die Eucharistiefeier als Hochzeitsmahl des Lammes. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, manchmal, wenn der Priester die Hostie hochhält, bevor er zur Kommunion einlädt, sagt er, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Also dieses Mahl, wo wir als Katholiken miteinander feiern, verstehen wir als das Hochzeitsmahl des Lammes, als eine gewissermaßen Vorwegnahme dessen, was im Himmel vollendet da sein wird. Ja? Deswegen im vierfachen Schriftsinn, Jesus kommt in das historische Jerusalem, er kommt in die neu gegründete irdische Kirche, er kommt ins Herz des einzelnen Menschen und er ist gewissermaßen der Bräutigam des himmlischen Jerusalems. Ich will euch nur zeigen, wie die ganzen Dimensionen ineinander greifen. Ja, von dem Bild des Bundes her, von der Hochzeit her, von der Frage, wie wohnt Gott in seiner Schöpfung ein und was hat das alles mit den Bildern der Schrift, mit dem Ganzen, was im Neuen Testament erzählt wird und vor allem auch im Alten Testament erzählt wird. Worauf läuft es also hin? Jetzt mache ich einen kurzen Exkurs über die Liebe und das weite Herz. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, je liebesfähiger ein Mensch ist, desto in der Regel weiter und tiefer ist sein Herz, damit andere darin wohnen können. Also wir als Personen sind ja eigenartigerweise so gebaut, dass wir dem anderen Menschen in uns Wohnung geben können. Ja, es gibt den, neben dem du jetzt vielleicht sitzt und den du noch nie gesehen hast, ja, kann sein, und dann ist es irgendwie ein äußerer Kontakt. Aber es kann sein, dass du den Menschen richtig gern hast, dass der gewissermaßen dir innerlich näher ist, als selbst wenn er ganz weit weg ist. Ja? Das heißt, wir Menschen sind so gebaut, dass wir einander in uns wohnen lassen können. Und je tiefer jemand in dir wohnt, desto mehr hat er Einfluss auf dein Leben. Ja? Je wichtiger dir ein Mensch ist, je mehr du ihm dein Herz öffnest, desto einflussreicher ist er für dein eigenes Leben. Desto wirksamer ist er in deinem eigenen Leben. Wenn du bloß äußeren Kontakt hast, naja, ganz nett, aber je mehr du gewissermaßen dich tief öffnest, desto mehr hat der Wirksamkeit in deinem Leben. Und jetzt, ich denke immer zum Beispiel an meinen Ordensvater. Ich bin ein Sohn Don Boscos. Johannes Bosco war ein Mann, der im 19. Jahrhundert sich um Jugendliche gekümmert hat. Und einer seiner Art und Weisen, mit denen umzugehen, war, er hat zuerst einmal alle um sich versammelt und hat mit denen Freizeit verbracht und sie unterrichtet und irgendwann tatsächlich auch buchstäblich bei sich wohnen lassen. Er hat Unterkünfte gebaut und Lehrwerkstätten. Und das Geheimnis von Don Bosco war irgendwie, dass die Jugendlichen, wenn sie mit ihm beieinander waren, immer die Erfahrung gemacht haben, der ist jetzt ganz für mich da. Und wenn er mit dem Nächsten gesprochen hat, war der auch ganz für ihn da. Und mit dem Übernächsten war das wieder so. Ja? Die Jugendlichen hatten alle das Gefühl, ja, bei Don Bosco bin ich zu Hause. Aber was meine ich damit? Der Radius des weiten Herzens. Ja, wir sind bei Don Bosco. Wir sagen das heute noch in unserer Ordensgemeinschaft. Wenn ich in ein anderes Haus fahre, dann fahren wir auch zu Don Bosco in, keine Ahnung, in Bethlehem oder auf die Philippinen oder so. Ja? Der ist irgendwie auch da. Weil wir spüren, wir haben alle ganz stark von ihm auch in seiner Gegenwart etwas von seinem Geist und von seinem Charakter und seiner Art, mit jungen Menschen zu sein, angenommen. Also das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip. Die Weite des Herzens, die Liebesfähigkeit schenkt einem Menschen einen größeren Radius, dass viele darin wohnen können, gewissermaßen bei ihm. Und an den endlichen Menschen wird es auch deutlich. Vielleicht kennt ihr das auch noch von Unternehmen, in denen ihr seid. Manchmal sagt man von einer Firma, hat die Firma noch den Geist des Gründers, da hat der Mensch sich ganz neigegeben, sein Herzblut investiert und die Firma lebt weiter, das ist jetzt ein weltliches Beispiel, der Geist des Gründers. Ja. Also wir in unserer Kirche kennen dieses Prinzip sehr stark, dass gewissermaßen Fruchtbarkeit sich entfaltet aus großer Liebesfähigkeit. Das habe ich gerade erzählt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der gewissermaßen der Zentrale an dem Ganzen ist, wovon ich vorhin versucht habe zu sprechen. Wer ist eigentlich die Mutter? Wir haben die letzten, für die das erste Mal da sind, wir haben die letzten vier Abende hier gesprochen über die Frage, was heißt eigentlich neugeboren im Johannesevangelium? Da gibt es so mehrere Hinweise, wo es darum geht, der glaubt, der zu Christus findet, wird neu geboren. Und jetzt von dem Gedanken her, dass Maria gewissermaßen Mutter ist, wenn das stimmt, das ist jetzt auch wieder unser Bekenntnis, dass sie von Gott vorbereitet worden ist, ihn selbst aufzunehmen, also sowohl fleischlich, biologisch, wie auch in einem tiefen geistlichen Sinn. Wir glauben, auch da spreche ich es wieder eher für die Katholiken, wir glauben, es hat nie ein Geschöpf gegeben, das so eine innige Verbindung mit Gott eingegangen ist, wie die Mutter des Herrn. Und zwar eben nicht nur biologisch, sondern in einem ganz umfassenden Sinn. Wenn ihr mal das Lukas-Evangelium lest, am Anfang kommt da die Szene, wie der Engel Gabriel zum Zacharias in den Tempel kommt und dem Zacharias ankündigt, dass der Johannes der Täufer geboren wird. Der Zacharias ist in dem Augenblick im Innersten des Tempels, der ist ein Priester, tut gerade Dienst, kommt der Gabriel und sagt, du wirst also jetzt Vater werden im hohen Alter und deine Frau wird Mama werden, und da kommt der Johannes und der glaubt es nicht recht, deswegen ist er stumm. Bis zur Geburt vom Johannes. Und dann erzählt unmittelbar danach der Lukas dieselbe oder analoge Geschichte von Maria. Wo kommt der Engel hin? In einen Tempel. Der kommt zu ihr nach Hause. Also wir glauben, dass der Lukas hier die Analogie macht. Ja, sie ist der Tempel. In ihr nimmt Gott Wohnung. Der muss jetzt nicht in den später zerstörten Tempel gehen von Jerusalem, sondern er nimmt in ihr Wohnung. Sie ist der Wohnort Gottes in der Welt schlechthin. Tiefer als je in einem Menschen Gott Wohnung genommen hat, hat er in der Mutter des Herrn Wohnung genommen. Unsere Kirche ist zu der Erkenntnis gekommen im Laufe der Jahrhunderte, dass sie von Sünde befreit war, als Voraussetzung dafür, dass sie Gott so aufnehmen kann. Nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern weil Gott sie damit beschenkt hat. Das hat sie auch richtig was gekostet, wie wir nachher unter dem Kreuz sehen werden. Aber das bedeutet, sie war die liebesfähigste Person, die je gelebt hat, mit Ausnahme von Jesus. Und damit den weitesten Radius von Liebesfähigkeit gewissermaßen, den ein Mensch haben kann. Ja, wichtiger Punkt. Wir glauben, dass als der Engel zu ihr kommt und sagt, du wirst einen Sohn empfangen und er wird über das Haus Israel herrschen und auf dem Thron David sitzen und seine Herrschaft wird kein Ende sein und man nennt ihn Friedensfürst und all sowas. Sie sagt ja, und wir glauben, als auch wieder jetzt von uns her gedacht, von einem katholischen Bekenntnis, dass in diesem Jahr alle anderen Ja's der Kirche, die nachher authentisch gegeben werden, mit eingeschlossen sind. Wenn ich vorhin gesagt habe, im Geist Don Boscos gibt es welche, die auf der ganzen Welt tätig sind, jeder, der in unserem Sinn authentisches Ja zu Christus sagt, lebt aus ihrem Ja. Okay? Können wir nachher noch vertieft diskutieren. Das heißt, wenn Kirche, wenn ein Wort für Kirche Wohnort Gottes in der Welt ist, das ist mir die liebste Beschreibung für Kirche, Wohnort Gottes in der Welt, dann war Maria schon Kirche, bevor Petrus und Paulus und irgendwer auf den Plan getreten ist. Im gewissen Sinn war sie schon Kirche, bevor Jesus das Licht der Welt erblickt hat. Braut des Heiligen Geistes. Wohnort Gottes in der Welt. So, und jetzt kommen wir zu Maria im Johannesevangelium. Das Erstaunliche ist, dass sie in diesem Evangelium nur zweimal vorkommt. Aber zweimal an ganz entscheidenden Stellen. Das erste Mal, wo kommt sie davor? Hochzeit von Kana. Zweites Kapitel, ganz am Anfang. Wer die Stelle schon mal gelesen hat, weiß, dass die ganz eigenartig ist. Weil da wird von einer Hochzeit erzählt, wo Jesus mit seiner Mutter und seinen Jüngern dahin geht. Und dann ist irgendwie Party. Und offensichtlich trinken die recht viel, offensichtlich. Und der Wein geht aus. Und sie geht zu ihm und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und dann sagt er zu ihr, relativ schroff, was willst du eigentlich von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was ist die Stunde im Johannesevangelium, auf die alles zuläuft? Die Stunde der Kreuzigung, weil dort sich am tiefsten die Liebe Gottes zeigt. Und er nennt sie nur Frau. Er sagt nicht Mama, er sagt nicht Maria, er sagt Frau. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Trotzdem wirkt er auf ihre Initiative hin das Wunder. Und es ist der Anfang der Zeichen im Johannesevangelium, wo sich Jesus als der, der die großen Zeichen wirkt, das erste Mal in dieser Ausdrücklichkeit zeigt. Das zweite Mal bei dieser Szene unter dem Kreuz, die ich nachher noch ein bisschen auslegen werde. Davor, Beim ersten Abend über das Johannesevangelium dabei waren, haben gehört, wie wir über diesen eigenartigen Satz nachgedacht haben. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Fleisch, sondern aus Gott geboren werden. Aus Gott geboren werden. Dann haben wir im zweiten Treffen gesprochen über das Nikodemus-Gespräch. Und das Nikodemus-Gespräch, wenn ihr euch erinnert, da kommt im dritten Kapitel dieser Gelehrte von Israel und fragt den Jesus oder erzählt ihm erst, was er alles weiß. Und Jesus sagt dann völlig unvermittelt: Amen, Amen, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht schauen. Sagt er, ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter zurück. Kann doch nicht, ich bin ein alter Mann. Komm da jetzt nicht mehr raus. Und so. Und dann sagt Jesus nochmal: Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht von oben geboren wird und aus Wasser und Geist geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Und dann spricht er weiter und sagt: Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Die Stunde des Johannes im Johannesevangelium, wo alles vollbracht ist, ist die Stunde der Erhöhung am Kreuz. Wird alle an sich ziehen. Dazwischen, die Stelle habe ich genannt, und Jesus sagt auch nochmal im siebten Kapitel: Wer an mich glaubt, aus seinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt glauben wir, wisst ihr, wenn ihr jetzt die ganze, was ich bisher erzählt habe, versucht zu verstehen, im Prolog am Anfang des Johannesevangeliums steht die Frage nach der Neugeburt. Dazwischen taucht der auf, der sich immer der Bräutigam nennt, der von der Stunde spricht, der von der Erhöhung, von der Vollendung spricht. Am Anfang steht da jemand, den er einfach nur mit Frau anspricht. Und diese Frau steht jetzt wieder unter dem Kreuz. Und der Erhöhte, was gibt er? Wasser und Geist und Blut. Zum Nikodemus hat er gesagt: Wer nicht aus dem Wasser und dem Geist neu geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Und wir lesen unmittelbar danach: Dann gibt er seinen Geist auf. Das heißt, er übergibt den Geist. Und dann kommt er mit der Lanze und haut ihm die Lanze in die Seite, und aus seinem Inneren strömen Wasser und Blut. Und dann stehen da zwei unter dem Kreuz, und dann findet plötzlich Neugeburt statt. Warum? Weil sich das erfüllt, was der Nikodemus noch nicht verstanden hat. Der Lieblingsjünger kriegt eine Mutter. Die Gestalt der Kirche steht da. Sie ist gewissermaßen die Braut Gottes, sie ist die Kirche, und aus ihr werden gewissermaßen auch die neuen Jünger geboren. Interessant ist ja, dass der Jünger, den Jesus liebte, auch keinen Namen hat in diesem Evangelium. Auch er ist ein Typos, also gewissermaßen der ideale Jünger, der auch unter dem Kreuz den Gekreuzigten als den Messias bekennt. Er wird aus der Hochzeit zwischen dem Gekreuzigten, Erhöhten, der sich verschenkt, verschwendet, ausgießt, liebt, mit der Gestalt der Kirche, aus dieser Hochzeit findet Neugeburt statt, und der Liebesjünger wird einer der wichtigsten ersten Zeugen des Auferstandenen. Also auch wir können von hierher verstehen, dass diese konkrete Person, die am Anfang dieses Mädchen aus Jerusalem war oder aus Nazareth war, das vielleicht 14, 15, 16, 17 Jahre alt war, dass sie auf ihrem Weg bis zum Kreuz gewissermaßen die Kirche wird. Die Mutter des Herrn und damit die Mutter der ganzen Kirche. Für mich ist es sehr wichtig zu verstehen, dass wenn immer wir über Kirche nachdenken, wisst ihr, als junge Menschen kriegt man Kirche so viel skandalisiert vor Augen geführt. Also das sind die, die mit Geld irgendwie Schindluder treiben, das sind die, wo es Missbrauchsaffären gibt, das sind die, wo es Bischöfe gibt, die sich goldene Badewannen oder ich weiß es nicht. Also Sachen, ja, ohne ein Urteil über irgendjemanden zu sprechen. Aber all sowas kriegen junge Menschen mit. Wenn ihr mal gefragt werdet, wer ist die Kirche, hilft es euch vielleicht zu sagen, die Kirche ist zuerst Maria. Vor allen anderen ist die Kirche eine Person. Und danach sind wir alle als ihre Kinder. Es gibt eine interessante Stelle in der Offenbarung, könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr daheim seid, in der Offenbarung des Johannes, die Szene im 12. Kapitel, wo zuerst eine himmlische Frau erscheint, die unter Schmerzen einen Sohn gebärt, der mit eisernem Zepter regieren wird, und da kommt dieser Drache, der will die verschlingen. Und dann, wenn er weiterliest bis zum 17. Kapitel, also da kommen der Drache und die Frau auf die Erde, und der Drache verfolgt die Frau, und interessanterweise heißt es, sie und ihre Kinder. Ihre Kinder. Wer sind die, die am Zeugnis für Jesus festhalten? Also hier wird auch schon das Ineinander gesehen von der konkreten Person, die einen Sohn gebiert, ganz normal wie jede Frau, bis zu ihrer Gestalt, ihres Kircheseins, bis zu ihrer Gestalt, das himmlische Jerusalem zu sein. Also von dieser Frage her würde ich die Frage, oder von dem her würde ich beantworten, wer ist eigentlich die Mutter? Es ist die Mutter des Herrn, die in gewisser Hinsicht die Mutter der Kirche und damit auch von jedem Getauften ist. Was heißt es für uns? Meines Erachtens heißt es für uns Liebesfähigkeit, das weite Herz bekommen, wächst im Herzen der Kirche. Jeder von uns weiß wahrscheinlich, wenn ich von Liebesfähigkeit rede, also in mir gibt es die Neigung, dass ich mich für den Mittelpunkt der Welt halte und erst einmal dreht sich alles um mich und dann dreht sich noch lang nichts um die anderen. Und das ist eigentlich kompletter Irrsinn. Und dann merke ich, dass ich gewissermaßen ein eingedrehtes Herz habe. Und wir alle ahnen, dass die große Aufgabe ist, die Gott uns gibt und zu der er uns einlädt, ein liebesfähiger Mensch zu werden. Und davon bin ich tief überzeugt, dass das am intensivsten im Herzen der Kirche passiert. Dort, wo Gott wohnt, dort, wo Vergebung der Sünden ist, dort, wo Nahrung durch sein Wort und sein Sakrament ist. Und es ist gewissermaßen von unten her sie, und von oben die Gegenwart des Herrn in ihr. Warum gehen so viele Menschen im katholischen Raum, wenn sie Wallfahrten gehen, zu Marienwallfahrtsorten? Weil sie spüren, da ist im besten Sinn heile Welt. Heile Welt, in der Gott als er selbst da ist und nicht verstellt durch irgendwelche komischen Vorstellungen oder sowas. Fast immer gehen Menschen zu Orten, wo Gott als er selbst da war, und es ist im tiefsten Sinn die Mutter des Herrn. Sie wächst, Liebesfähigkeit wächst unter dem Kreuz mit Jesus, mit dem, der in der Ohnmacht seiner Niederlage die größte Fruchtbarkeit entfaltet. Also wenn wir uns jetzt fragen, muss ich mich jetzt wahnsinnig anstrengen, damit ich liebesfähig werde? Nee, lass dich erstmal vom Gekreuzigten lieben und von seiner Mutter umarmen. Dann wächst es schon. Dann wächst es schon. Und sie reift und wächst und vertieft sich bei jedem dort, wo er lebt und mit den Gaben, die er empfangen hat. Nicht jeder muss Mutter Teresa werden. Du sollst dort, wo du lebst, ein liebesfähiger Mensch werden. Und es wächst dort, wo du lebst. Das heißt auch, die Kirche lieben bedeutet Maria lieben. Wir Priester, Bischöfe werden immer wieder mal mit dem Thema konfrontiert, liebst du die Kirche? Ich kann nicht die Kirche als abstraktes Ding lieben, als weiß ich, was alles gibt mit der Kirche. Ne? Also Papst, Bischöfe, Pfarrer, gläubiges Volk, Caritas-Einrichtungen, Strukturen, Geld, Pfarreien, ist alles Kirche. Ich versuche die Mutter des Herrn zu lieben, weil dort weiß ich, bin ich daheim, weil dort auch er da ist.